Das ist die Wassermusik von Händel. So beginnt die zweite Suite in D-Dur, von der wir wissen, dass sie tatsächlich auf dem Wasser musiziert wurde, am 17. Juli 1717. Eine königliche Lustbarkeit auf der Themse. Die Hofgesellschaft war auf mehrere Boote verteilt, die Musiker ebenso. Keine Ahnung, wie viele es waren, aber so wie die Musik aufgeteilt ist, könnten es drei Boote gewesen sein. Ein Trompetenboot, ein Hörnerboot und ein Oboenboot. Vielleicht noch jemanden in einem Dirigentenboot, der versuchte zu winken, aber einfach war das nicht, es muss ein Hin und Her mit klanglichen Überschneidungen gegeben haben. Wir kennen das Ergebnis nicht genau, aber den Erfolg, und der war umwerfend. Ganz London fragte nach der Wassermusik und Händel komponierte zwei Fortsetzungen, sodass es heute drei Wassermusiken gibt, drei Orchestersuiten, die so heißen. Die ursprüngliche, die eigentliche, scheint die Nummer zwei gewesen zu sein, die D-Dur-Suite. Sie lässt am ehesten das Hin und Her der Klanggruppen auf dem Fluss nacherleben. Diese Hornpipe gehört zu den bekanntesten Stücken aus Händels Wassermusik. Wir hörten sie als zweiten Satz der zweiten Suite in D-Dur und stellten uns womöglich vor, wie das einmal auf der Themse von Boot zu Boot herüberklang. Nun muss ich aber leider sofort sagen, dass wir über die ganze Geschichte nicht gut informiert sind. Die Wasserfahrt muss es gegeben haben im Jahre 1717 und Musik von Händel erklang dabei, womöglich diese hier. Aber alles Weitere ist schon wieder ungewiss. Wir könnten in dieser Sendung viel Zeit damit verbringen, Fragen aufzuwerfen und Legenden in Zweifel zu ziehen. Ich habe aber etwas Besseres vor. Wir sollten das England betrachten, das der 27-jährige Händel antraf, als er ab 1712 endgültig in London Fuß fasste, und auch das gewandelte England 10 Jahre später. Ein England mit ganz neuer kultureller Ausrichtung. Händels Musik gehörte ebenso zu diesem neu orientierten England wie der nicht barocke, sondern klassizistische Baustil des Palladianismus mit seinen Säulen und Tempelgiebeln, wie die neu belebte China-Mode und der neu entwickelte Landschaftsgarten. Hält man das nebeneinander, palladianische Villen, Landschaftsgärten und Händel, dann fragt man sich, wie das zusammengehören soll und wie es kam, dass diese drei Phänomene sozusagen aus demselben Ei gekrochen kamen. Gemeinsam ist diesen Dingen allerdings, dass sie ein neues Naturgefühl hochhalten. Beim Landschaftsgarten ist das klar. Die neu erwachte China-Mode hängt damit zusammen. Die Baukunst des alten Andrea Palladio aus dem 16. Jahrhundert betonte ihrerseits eine Regelhaftigkeit, die von der Natur abgeschaut war, so dass auch diese Baukunst sich als etwas Natürliches darstellte. Aber Händel und seine italienischen Opern, die er mitbrachte, da liegen die Dinge etwas komplizierter. Tatsächlich aber sehen und hören wir Händel ein paar Jahre lang sozusagen an der frischen Luft, mit Schäferszenen, mit Wassermusiken, die nichts anderes waren als Events im Freien. Und wir sehen ihn als Gastfreund des Herzogs von Chandos und des Lord Burlington, die sich beide als Wortführer der neuen Modeerscheinungen hervortaten. Für unsere Sendung ist das ein Erzählstoff, der sich der Wassermusik nicht unmittelbar ablauschen lässt. Aber haben die englischen Modetrends des frühen 18. Jahrhunderts nicht doch auf Händel abgefärbt? Die Wassermusiken sind nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie so einfach sind und so plakathaft. Vielleicht empfand man genau dies als naturnah. Wenn wir jetzt die Fortsetzung der zweiten Suite hören, denken wir uns vielleicht ein Bild von Händel hinzu, er ist ja oft porträtiert worden, und einige Bilder sind dabei, die ihn ohne Perücke zeigen. Thank you. Das Aradia-Ensemble aus Kanada spielte unter Kevin Mellon die zweite Suite in D-Dur, die zweite der drei Wassermusiksuiten von Georg Friedrich Händel. Alle drei zusammen beanspruchen etwa 50 Minuten. Wir werden in dieser Sendung aber nur noch die dritte Suite vollständig bringen und uns bei der ersten Suite mit einem Teil begnügen. Umso mehr Platz bleibt, um über die Fragen nachzudenken, die eben angeschnitten wurden. Wer holte Händel nach England? Mit welcher Absicht wurde er gefördert? In welchen Kreisen verkehrte er? Und vor allem, welche Musik kam dabei heraus? Über die Kehrtwende des englischen Geschmacks in diesen Jahren ist oft gerätselt worden. Zur Zeit der Königin Anne, die 1714 starb, baute man noch im französischen Barockstil und stellte die Gebäude in abgezirkelte französische Gärten. Kaum war der neue König am Ruder, George I. aus dem Hause Hannover, da baute man neoklassizistisch und legte offene Landschaftsgärten an. Aber darf man diesen Monarchen dafür in Anspruch nehmen? George I. war eine Null. Von ihm, der kein Wort Englisch sprach, hieß es, er ist ein herzensguter Mensch, denn er hasst nur drei Personen, seine Frau, seinen Sohn und seine Mutter. Dafür liebte er zwei alte Mätressen, die eine trug den Spitznamen der Maibaum, die andere der Elefant. Man wird nicht behaupten können, dieser König habe Einfluss auf den Gang der Dinge gehabt. Die Legende von der Wassermusik, wonach Händel mit dieser Musik den König besänftigt habe wegen eines überzogenen Urlaubs, diese Legende ist aus der Luft gegriffen. Händel lebte keine Minute in Ungnade, im Gegenteil. Nein, diese Null auf dem Thron kann den ästhetischen Richtungswechsel nicht bewirkt haben. Hier waren andere Persönlichkeiten maßgebend und zumindest eine müssen wir uns näher ansehen, den Lord Burlington. Er war noch ziemlich jung und geradezu blödsinnig reich. Und er hatte sich entschlossen, diesen Reichtum für die Kunst auszugeben. Das Land der Kunst war für Burlington Italien. Kein origineller Gedanke, die erste große Welle englischer Touristen ging zu dieser Zeit gerade über Rom, Neapel und Venedig hinweg. Burlington brachte von seinen Italienreisen ganz bewusst und ganz gezielt italienische Künstler mit. Bildhauer, Maler, Architekten und auch drei Musiker. Auf Händel war er schon früher aufmerksam geworden. Aber auch Händel galt im weiteren Sinne als italienisch gebildeter Künstler. Schon bald darauf sehen wir Händel als Hausbewohner, nicht Burlingtons, aber seines Freundes, des Herzogs von Chandos. Für ein paar Jahre wohnte Händel im neuen oder neu renovierten Palast des schwerreichen Herzogs, nahm teil an den Abendgesellschaften und ihren Diskussionen. Die drehten sich beispielsweise um Architekturbücher, die gerade ins Englische übersetzt worden waren, Palladios Quattro Libri und das Lehrbuch des Vitruvius. Anders gesagt, Händel war dabei, als der palladianische Baustil nach England importiert wurde. Fortan beherrschten die Tempelvorbauten mit den Säulen und Dreiecksgiebeln die englische Baukunst und bald auch die amerikanische. Burlington, der Amateurarchitekt, brauchte lange, bis sein eigener palladianischer Palast Chiswick House fertig war. Inzwischen war aus Italien auch eine Sammlung von Kupferstichen mit chinesischen Landschaften nach England gekommen und Burlington in die Hände gefallen. Sie inspirierten sofort die Gartenanlage von Chiswick, das somit den ersten Landschaftsgarten Europas bekam oder, wie man jetzt sagte, den ersten englischen Garten. Und mittendrin in diesem aufregenden ästhetischen Panorama Händel, auf den wir gleich zurückkommen werden. Vorher aber noch ein Blick auf den geistigen Vater dieser englischen Enthusiasten, auf den Philosophen Anthony Shaftesbury. Er war der Erste, der für die Schaffung eines nationalen englischen Geschmacks eintrat, und er hatte als Erster auf Italien als das kulturell vorbildliche Land hingewiesen. Womöglich war Shaftesbury auch der Erste, der einen Zusammenhang sah zwischen der Freiheit einer Nation und ihrer kulturellen Blüte. Er sprach diesen Zusammenhang jedenfalls deutlich aus. Die englische Machtbalance zwischen Krone und Parlament war für Shaftesbury selbstverständlich. Es verwundert nicht, dass er aus dieser Verfassungskonstruktion die Überlegenheit Englands über den französischen Absolutismus herleitete. Und diese Überlegenheit über das französische System und die französischen Kunstdiktate sollten auch in einer freien und überlegenen Kultur ihren Ausdruck finden. Es war die politische Sicht der Whigs, die in diesen Jahren den öffentlichen Ton angaben. Selbstverständlich waren auch Burlington und Chandos Parteigänger der Whigs. Und Händel? Der Händel-Biograf Christopher Hogwood schreibt von drei Gleichgültigkeiten, die für Händel bezeichnet seien. Seine Gleichgültigkeit gegenüber der Religion, gegenüber der Sexualität und gegenüber der Politik. Vielleicht ist das übertrieben, denn so ganz gleichgültig gegenüber der Religion kann der Komponist des Messias nicht gewesen sein. Von seinem Privatleben wissen wir so gut wie nichts, vielleicht fand es nicht statt, und im Politischen hielt er sich zurück. Aber dass er nichts von dem registrierte und in sich aufnahm, was um ihn herum vor sich ging im Hause Chandos, das ist unvorstellbar. Er nahm es sehr wohl zur Kenntnis. Und es wird jetzt höchste Zeit, dass wir sozusagen Händels Landschaftsgarten betreten. Eine Kurzoper, ein Schäferspiel, Azis und Galatea. Das ist kein Nebenwerk und keine Beiläufigkeit, nein, Azis und Galatea gehört zu den meistgespielten Kompositionen von Händel. Wir betreten den Landschaftsgarten und erblicken die Nymphe Galatea in sehnsüchtiger Erwartung von Azis, dem Hirten. Thank you. Clarence McFadden als Galatea in Händels Schäferspiel Azis und Galatea. Wovon handelt das antike Schäferspiel in der lieblichen sizilianischen Landschaft? Es handelt, frei nach Ovid, natürlich von der Liebe, aber auch von der Liebe eines Ungeheuers. Polyphem, der einäugige Zyklop, erscheint auf der Bildfläche. Auch er ist von Galatea entflammt und seine tapsige Liebesarie ist ein Kabinettstückchen.
Du Wölfer als die Kirsche, du Süßer als die Beere, du Wölfer als die Kirsche, du Süßer als die Beere, du Reizender als Mondenschein, gleich Böcklein, Fisch und Mull. Du Reizender als Mondenschein, gleich Böcklein, Fisch und Mull, gleich Böcklein, Fisch und Mull, gleich Böcklein, Fisch und Mull. Du süßer als die Beere, du röter als die Kirsche, du süßer als die Beere, du röter als die Kirsche, du süßer als die Beere, du reizer als Mondenschein, gleich Böcklein, Fisch.
Dass John Tomlinson den Polyphem auf Deutsch sang, werden Sie gemerkt haben. Was man nicht auf Anhieb hört, ist die Bearbeitung von Mozart. In dieser Gestalt wurde Atzis und Galatea von Händel in Wien aufgeführt, 70 Jahre später, im Hause des Bach- und Händel-Verehrers Gottfried van Swieten. Bei diesem Stück, der Arie des verliebten Polyphem, sind Mozarts Retuschen kaum aufgefallen, bei Händel sind hier die Farben fast genauso. Um jetzt noch den Schluss des kleinen Dramas anzudeuten, kehre ich wieder zu Händels englischsprachigem Original zurück. Der eifersüchtige Polyphem wird den Hirten Atzis erschlagen. Doch das Spiel endet nicht ganz so tragisch. Eine gütige Gottheit verwandelt Atzis in eine Quelle, die sich ins Meer ergießt, wo auch Galatea im wörtlichen Sinne untergetaucht ist. Für die gebildete Abendgesellschaft beim Herzog von Chandos war dieses Einswerden mit der Natur selbstverständlich. Händels Musik machte es vor. Hier das Trio aus dem zweiten Akt mit allen drei Personen des kleinen Dramas. Atzis und Galatea zeigt einen Händel in weitem Abstand zur italienischen Oper. Vielleicht sind Sie jetzt der Meinung, wir seien zu weit abgeschweift von unserem Ausgangspunkt von Händels Wassermusik und seien drauf und dran, das Thema unseres heutigen Notenschlüssels zu verleugnen. Dass dies nicht der Fall ist, soll Ihnen die dritte Suite der Wassermusik jetzt zeigen. Sie entstand etliche Jahre später, wahrscheinlich erst um 1736, und man hört ihr nicht an, weshalb sie Wassermusik heißt. Es gibt keine plakathaften Bläsersignale, keine Assoziationen zu einer Bootsfahrt, keine Echowirkungen. Viel eher ist das eine Gartenmusik. Überhaupt zeigen die drei Wassermusik-Suiten ganz verschiedene Gesichter. Die erste, die F-Dur-Suite, gehört eigentlich in den Konzertsaal, hat vieles vom italienischen Concerto Grosso. Nur von der zweiten Suite, der D-Dur-Suite, nimmt man an, dass sie zum Wasser und zur Bootsfahrt auf der Themse gehörte. Und die dritte, die Sie jetzt hören, wirkt wie ein anmutiges Landschaftsbild. Oder übertreibe ich jetzt und bin selber hingerissen von diesem sozusagen romantischen Naturerleben, das der Burlington-Kreis kultivierte? Jedenfalls spielt das wunderbare Orpheus Chamber Orchestra die G-Dur Suite in diesem in Anführungszeichen romantischen Sinne. Musik die dritte Suite in G-Dur oder auch die dritte Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Ist diese Musik barock oder ist sie romantisch? Jonglieren wir besser nicht mit solchen Ausdrücken und stellen ganz einfach fest, diese Musik hat nicht nur Anmut und Witz, sie ist auch großzügig. Nichts Enges ist darin, nichts Abgezirkeltes, auch nichts Pompöses, was man ja sonst so gerne der Barockmusik und der Musik Händels nachsagt. Vielleicht bedeutet Wassermusik einfach frische Luftmusik. Und Händel benutzte den Ausdruck nur als Markenzeichen, um an den Erfolg seiner Freiluftmusik auf der Themse anzuknüpfen. Die G-Dur-Suite, die Sie gerade hörten, schön gespielt vom Orpheus Chamber Orchestra New York, wird auf das Jahr 1736 geschätzt, jedenfalls in eine Zeit, die Händel sonst als umtriebigen Opernkomponisten zeigte. Die glücklichen Jahre in Chandos dauerten bis etwa 1720-22. Danach verließ Händel das Haus des Herzogs und bezog sein eigenes Haus in der Nähe des Hyde Parks. Es war nicht palladianisch. Dafür hingen an der Wand zwei Rembrandts, angeblich echte. Händel konnte sich das also leisten. Händel ist nie das gewesen, was man einen Parteigänger nennt. Wenn ich in der heutigen Ausgabe des Notenschlüssels mich bemühe, ihn in seiner Umgebung zu zeigen, in der Umgebung des Burlington-Kreises, des Herzogs von Chandos und der maßgebenden Whigs, dann heißt das noch lange nicht, dass er in diesem Milieu aufgegangen wäre. Händel war immer ein unabhängiger Kopf und legte immer Wert darauf, unabhängig zu bleiben. In Rom wurde er nicht katholisch. Die Herren Kardinäle, für die er komponierte, mussten das schlucken. Und jetzt in London dachte er weder daran, eine hannoversche Hofschranze zu werden, noch sich der adligen Opposition anzuschließen. Händel blieb immer Händel, eine Institution für sich. Dass er ein paar Jahre im Hause Chandos wohnte, dass er die Diskussionen verfolgte und mit Neugier aufnahm, was neugierig machte, das muss man unterstellen. Und das ist es auch, was man seiner Musik aus diesen Jahren anhört. Die Jahre in Chandos, die Jahre im Burlington-Zirkel, gehörten zu seinen produktivsten und originellsten. In unserer Sendung fehlt noch die erste Wassermusik-Suite. Mit ihr werden wir es kurz machen müssen, dafür soll seine Cembalo-Musik noch gestreift sein, denn in diesen Jahren veröffentlichte Händel seine wichtigsten Klavier- bzw. Cembalo-Werke. Und schließlich soll noch Platz sein für eines seiner Chandos-Anthems, wenigstens andeutungsweise. Aus seiner Cembalo-Musik greife ich sofort das berühmteste Stück heraus, die sogenannten Grobschmied-Variationen. Der Name stimmt vorne und hinten nicht. Das heißt, hinten stimmt er, denn es sind Variationen. Aber das mit dem Grobschmied führt in die Irre. Erstens, weil kein grober Schmied gemeint ist, sondern einer, der eben kein Goldschmied ist. Zweitens soll das Thema ein Lied sein, das von einem Schmied handelt oder gar, wie eine andere Version besagt, von einem Schmied gesungen wurde. Aber das ist alles legendär. Richtig ist nur, dass es ein schlichtes und einfaches und gerade ausgesungenes Lied ist, wenn Sie so wollen, ein naturbelassenes, und dass dieses naturbelassene Lied drei Variationen hinter sich herzieht. Bemerkenswert ist jetzt auch das Instrument. Selbst ein alter Cembalo-Skeptiker wie ich muss eingestehen, dass dieses Instrument schön klingt. Ein einmanualiges Cembalo von 1710, in Hamburg gebaut von Fleischer und offenbar sehr gut restauriert. Genau das Richtige für Händels Grobschmied-Variationen und den Cembalisten Colin Tilney.
Thank you.
Colin Tilney spielte die Grobschmied-Variationen von Händel. Und jetzt muss ich das Stück endlich mal richtig betiteln. Es war der letzte Satz, überschrieben R, aus der Cembalo-Suite Nummer 5 in E-Dur. Aber alle Welt sagt Grobschmied-Variationen. Ein Ansem habe ich noch versprochen, jedenfalls als Beilage zu Händels drei Wassermusiken und ebenfalls im Hause des Herzogs von Chandos entstanden zwischen 1717 und 1720, also in den eigenartigen Jahren, die uns gerade beschäftigen. Ein Ansem ist bei Händel gleichbedeutend mit einer Kantate, einer geistlichen Kantate, und entsprechend ist ein Ansem aus Chören, Rezitativen und Arien zusammengesetzt, mit einer Ouvertüre oder Sinfonia vorneweg. Bitte tadeln Sie mich nicht, wenn ich mit der Wurst nach der Speckseite werfe und das beliebteste Chandos-Ansem herausgreife, As Pan the Heart. Das Stück beansprucht gute 20 Minuten, wir müssen uns mit der Hälfte begnügen, mit den drei ersten Sätzen. Sie zeigen quasi in einer Musterkollektion einen Instrumentalsatz, einen Chor und eine Sopranarie. Und es klingt nirgendwo monumental. Warum auch? Der Maßstab war kleiner. Von Hausmusik würde ich nicht reden im schlossartigen Anwesen des Herzogs von Chandos, aber es galt auch nicht, eine Kathedrale zu füllen. Das schöne Violinsolo, das da vorkommt, mag an ein Bewerbungsschreiben für einen herzoglichen Diener erinnern. Er spielt gut Geige und rasiert gut.
Thank you.
Bis hierhin dieser Ausschnitt aus einem der Anthems, die Händel im Haus des Herzogs von Chandos komponierte, As Pant the Heart, das sechste von 11 Anthems dieser Art. David Wilcox dirigierte den Chor des King's College Cambridge und die Academy of St. Martin in the Fields. Ich möchte jetzt noch ein Cembalo-Werk von Händel auflegen, die Suite Nummer 6 in Fis-Moll, und mein Hintergedanke ist, im Schlusskapitel unseres heutigen Notenschlüssels eine Art Resümee zu liefern. Die Fis-Moll-Suite kann das leisten, denn sie zeigt eine Eigenheit von Händel, die ich bisher noch nicht erwähnte, sein Recycling-Verfahren. Es ist nicht so sehr die Wassermusik, die hier ein Wiederhören feiert, sondern Arcis und Galatea. Die Methode ist für Händel typisch, und nur wenige Kenner finden sich zurecht im Labyrinth von Händels Wiederaufnahmen und Neuauflagen. Zu seiner Zeit war das gang und gäbe, und Händel gehört zu den eifrigsten Selbstkopierern und manchmal auch Fremdkopierern. Nichtsdestoweniger ist die sechste Cembalo-Suite in Fis-Moll ein schönes Stück. Gleiches gilt auch hier für das Instrument, diesmal ein großes, zweimanualiges Cembalo aus der Werkstatt Zell von 1728. Schade, dass Sie es nicht sehen können, wie wundervoll es bemalt und vergoldet ist. Colin Tilney mit der sechsten Suite von Händel. Thank you. Colin Tilney spielte die sechste Cembalo-Suite in Fis-Moll von Händel. Wer war Georg Friedrich Händel? Ein großer, stattlicher Mann mit ungeheurem Appetit und einer ungeheuren Perücke. Er verschmähte die neumodischen kleinen Zopfbeutelperücken und trug immer das größte Modell, das es gab, die Sir Godfrey Kneller-Perücke, von der es hieß, dass ein siegreicher Feldherr sie nach dem Gefecht dem Diener überreiche, auf das er die Gewehrkugeln herauskämme. Unsere Sendung wollte einen anderen Händel zeigen, meinetwegen einen Händel ohne Löwenperücke. Das ist der Händel der überaus originellen und produktiven ersten Londoner Jahre, die er im Burlington-Zirkel verbrachte. Und nur abkürzungsweise haben wir die Wassermusik als Kennzeichen dieser Jahre genommen. Die Wassermusik als Synonym einer frischen Luftmusik. Zum Abschluss hier noch der Ausklang der ersten Suite in F-Dur. Thank you.
Notenschlüssel in HR2 Kultur. Die heutige Folge dieser Sendereihe befasste sich mit Georg Friedrich Händel und seiner Wassermusik. Zuletzt erklangen die beiden letzten Sätze der ersten Wassermusik-Suite mit dem Orpheus Chamber Orchestra. Durch die Sendung führte Paul Bartholomei. Die Aufnahmeleitung hatte Markus Hürtgen, Ton und Schnitt Ilse Mainz. Von dieser Sendung können Sie auch einen Mitschnitt erwerben. Nähere Informationen dazu gibt's auf unserer Internetseite hr2.de oder bei unserem Hörertelefon 069 15 55 100. Heute in 8 Tagen geht es im Notenschlüssel um einen Klassiker der Moderne, das kleine Orchesterstück The Unanswered Question, die unbeantwortete Frage von Charles Ives, am nächsten Mittwoch ab 20.05 Uhr hier in HR2 Kultur.
Sonnenblumenfelder und Zypressen im Licht des Midi, Lavendel- und Pinienduft, bunte Märkte und große Oper. Eine Hörerreise mit HR2 Kultur in die Provence zum Opernfestival von Orange. Erleben Sie Bizets Carmen. Und eine Aufführung von Verdis Requiem.